Moin und herzlich willkommen beim Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message.
Ja, hallo, ich bin Martin, ich bin 35 Jahre alt und wir machen heute weiter. Vorab habe ich nochmal einen Fact, keine Lüge, nur ein Fact über mich. Und zwar, viele, die mich kennen, die wissen, dass ich ein ziemlich großer Herr-der-Ringe-Fan bin. Und das sorgt für Probleme in unserer Ehe. Ich bin mit Johanna verheiratet. Seit gestern, 2 Monaten, genau, heute ist es 2 Monate. Und heute dann 2 Monate und ein Tag. Also das Problem ist, ich liebe Herr der Ringe. Und Johanna ist so mehr so der Typ, ein Film, wo man in den ersten 5 Minuten genau weiß, wie der Film ausgeht. Sie steht auf ihn, er steht heimlich auf sie und so weiter und so weiter. Ich mag es lieber ein bisschen spannend. Wie gesagt, Herr der Ringe, einer meiner Lieblingsfilme. Da haben wir 2 kleine Hobbits, die ganz Mittelerde retten, obwohl alles dagegen spricht. Also ich mag eher die spannenden Filme, wo bis zum letzten Moment das noch unklar ist und oder wo da, ja, wo der vermeintliche Underdog am Ende dann doch irgendwie es gegen den großen Gegner schafft. So ein bisschen wie bei David und Goliath. Ein kleiner Hirtenjunge tritt auf dem Feld gegen den großen Goliath und am Ende ist er doch siegreich. Ja, warum erzähle ich das? Heute machen wir weiter in unserer Reihe und über die Hall of Faith. Und heute geht es um Josef. Und Josef hat auch sehr viele Schwierigkeiten zu bewältigen, viele Sachen, die dagegen sprechen, dass er, schauen wir uns das an. Bevor wir starten, würde ich aber noch ganz gerne einmal kurz beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns Ruhe und Konzentration schenkst. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und mich als Sprachrohr gebrauchst. Ich bitte dich, dass du was bewirkst in den Herzen von uns, dass du da bist und uns veränderst. Danke, Herr. Amen.
Amen.
Ja, gestern haben wir über Jakob, beziehungsweise seinen späteren Namen Israel, gehört und heute geht es weiter mit einem seiner Söhne, Josef. Der Text steht im Hebräer 11, Vers 22. Ich werde weiter mehr auf Stellen in Mose eingehen, aber ich lese deswegen den Text einmal vor. Hebräer 11, Vers 22. Weil Josef an Gottes Zusagen glaubte, konnte er vor seinem Tod vorhersagen, dass die Israeliten Ägypten eines Tages wieder verlassen würden. Er rechnete so fest damit, dass er anordnete, sie sollen bei ihrem Weggang seine Gebeine mitnehmen. Die Predigt heißt Josef vom Hirten zum Visier von Ägypten. Visier, das hatte ich umgeschrieben, steht im Programm noch als Kanzler, aber Kanzler ist irgendwie nicht treffend. Die richtige Bezeichnung ist Visier. Visier hört sich komisch an, das ist einfach der mächtigste Mann nach dem Pharao, der kann fast alles, was der Pharao kann, nur ist halt nicht der Pharao. Deswegen vom Hirten zum Visier von Ägypten. Ich habe in der Predigt 4 Unterpunkte für die mitschreiben wollen. Erster Punkt ist, Leid ist real. Zweiter Punkt, Gott wirkt inmitten des Leides. Dritter Punkt, Gottes Plan ist größer als unser Horizont. Und viertens, wir entscheiden, Vertrauen oder Bitterkeit. Wie gesagt, jetzt 1. Mose 37, die Verse 2 bis 4. Es war der lebendige Gott. Es war der lebendige Gott, der einen kleinen Hirtenjungen in Israel zum mächtigsten Kanzler der damaligen Welt Ägypten aufstiegen ließ. Das klingt einer unvergesslichen Erfolgsstory. Josef war 17 Jahre alt. und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilias und Silphas, der Frauen seines Vaters, und brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel aber, also Jakob, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihn einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass der Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten kein freundliches Wort sagen. Ich weiß, wir hatten heute in der Gruppenarbeit schon einmal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch Thema war. Aber viele von euch werden Geschwister haben. Und wir haben darüber gesprochen, dass es uns manchmal nicht so ganz einfach fällt, wenn wir Geschwister haben. Ich als älteres Geschwisterteil musste mich sehr dabei ertappen, dass ich etwas erkämpft habe, mehr Taschengeld, länger aufbleiben. Und es fiel mir dann doch sehr schwer, meiner kleineren Schwester zu gönnen, dass, wenn ich nach viel Anstrengung und Mühe 1 Euro, eine Mark, mehr Taschengeld bekommen habe. Ich musste viel dafür machen. Ich musste wochenlang das Zimmer immer richtig ordentlich haben. Ich musste gute Noten nach Hause bringen. Und nach wochenlanger Bemühungen und Anstrengungen habe ich dann 1 Mark mehr bekommen. Und was ich dann aber nicht so toll fand, meine Schwester hingegen hat dann, keine Ahnung, 50 Pfennig oder sowas auch direkt mitbekommen. Aber sie hat nichts gemacht. Das fand ich gar nicht gut. Und hier sehen wir in dieser Stelle, Josef bekommt dieses bunte Gewand, es lässt ihn herausstechen vor seinen Brüdern. Dieses extravagante Kleidungsstück, während die anderen Brüder nur einfache Hirtenoutfits trugen. Ja, und dann war da noch die Sache mit Josefs Träumen. Josef provozierte seine Familie, indem er ihnen damit in den Ohren lag und davon erzählte, dass er sich als großen Herrscher sah, während sich alle anderen seiner Familie vor ihm niederbeugten. Man bekommt fast den Eindruck, als hätten diese Träume für ihn bereits eine tiefere Bedeutung, und er sie vielleicht schon als eine Eingebung, als Reden Gottes für seine Zukunft verstand. Wie reagierten seine Brüder? Die Bibel sagt, 1. Mose 37, Vers 11, und seine Brüder wurden neidisch auf ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Ja, als nun Josef seine Brüder besuchen sollte und seine Brüder sahen ihn kommen, sagten sie: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. 1. Mose 37, 19 bis 20. Ja, das ist vielleicht etwas extremer, als wir das kennen, wenn wir Geschwister haben oder wenn wir unseren Geschwistern die längere Aufbleibzeit oder dann 1,50 Euro.
Warte kurz. Ich klopfe. Kurz warten. Soll ja nicht langweilig werden, ne?
Besser?
Guck ja erstmal.
Ja, also 50 Cent mehr Taschengeld. Aber Josef, ja, er wollte einfach nicht locker lassen, beziehungsweise er schaffte es auch mit der Petzerei. Ich glaube, Petzerei-Geschwister hat der eine oder andere vielleicht auch erlebt. Auf jeden Fall, seine Brüder waren auf jeden Fall sehr sauer auf ihn, in einem Maße, wie wir es gerade gehört haben, dass sie ihn töten wollten. Zum Glück war da noch Ruben, der Älteste. Er konnte gerade noch den Mord verhindern, sodass sie Josef nur in eine leere Zisterne warfen und ihn dann wenig später als Sklaven für den Preis von 20 Silberlingen verkauften. Seine Privilegien als Lieblingssohn mit dem extra tollen Gewand, mit vielleicht etwas mehr Taschengeld, waren in dem einen Moment dahin, als er zunächst tief unten in der Zisterne eingesperrt war und dann als Sklave angekettet nach Ägypten verschleppt wurde. Alle seine Träume waren offensichtlich wie eine Seifenblase zerplatzt. Eines blieb ihm aber in der größten Not: sein Glaube an den lebendigen Gott, der ihn immer geführt hatte und bei dem er sich geborgen wusste. Diesem Gott vertraute er auch weiterhin. Diesem Gott folgte er nach und hielt sich in jeder Lebenslage zu ihm. Wie wir folgend sehen werden. Erster Punkt. Leid ist real. Josef war 17 Jahre alt, als seine eigenen Brüder ihn aus Neid verkauften. Sie wollten ihn loswerden, weil Gott ihm Träume gegeben hatte. Josef wurde von seiner eigenen Familie, also von den Brüdern, gemobbt und dann verkauft. Vielleicht findest du dich da wieder, weil du in deiner eigenen Familie auch manche Nöte, Zurückweisungen oder andere Lieblosigkeiten durchlebt hast oder hast schwerere Schicksale wie Scheidung deiner Eltern oder Tod in der eigenen Familie aufgrund von erlebt. Der Schreiber des Hebräer hat kurz vor unserer Stelle im Hebräer 10, Vers 35 geschrieben: Werft euer Vertrauen, eure Zuversicht nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hörst du? Vertraue deinem Gott, egal was kommt, und wisse dich in seine Hand geborgen. Gott verlässt uns nicht, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Gott hat Josef auch nicht verlassen, auch wenn es sich für ihn sehr stark so angefühlt haben muss. Josef wurde als Sklave an einen der mächtigsten Männer Ägyptens verkauft. Es heißt in 1. Mose 37, 36, aber die Midianiter verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharaos Kämmerer und Obersten der Leibwache. Und weiter 39, also 1. Mose 39, 2 bis 6. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seine Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Von der Zeit an, da er über sein Haus und über alle Güter gesetzt war, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josef willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josef und kümmerte sich um gar nichts mehr. Nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef war aber von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Kaum hatte Josef nun, nachdem er verkauft, erst in eine Zisterne geworfen wurde, dann als Sklave verkauft worden, scheint ja alles wieder gut zu sein. Er hat Erfolg in dem, was er macht. Gott segnet ihn und dieser Segen fällt seinem Herrn auf und er steigt in der Hierarchie des Hauses auf. Ihm wird viel Verantwortung zugetragen und Gott segnet ihn weiter. Alles gelingt ihm. Das Leben scheint, wenn auch nicht zu Hause bei seiner Familie, aber scheint nicht schlecht. Es geht wieder aufwärts. Alles scheint bestens zu laufen. Da nahte sich allerdings schon die nächste Herausforderung seines Lebens. 1. Mose 39, Vers 7. Wie gesagt, es ist ganz gut, wenn ihr 1. Mose aufgeschlagen lasst. Da sind ein paar Bibelstellen, die wir uns noch heute angucken. 1. Mose 39, Vers 7. Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach: Lege dich zu mir. Ja, und wie es weiterging, wissen wir vermutlich alle. Aber ab Vers 10 weiter. Potiphas Frau ließ nicht locker. Jeden Tag redete sie auf Josef ein. Er aber hörte nicht darauf und ließ sich nicht von ihr verführen. Einmal kam Josef ins Haus, um wie gewohnt seine Arbeit zu tun. Von den Sklaven war gerade niemand anwesend. Da packte sie ihn am Gewand. Komm mir ins Bett, drang sie. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihre Hand und floh nach draußen. Heieiei. Hier hat Josef jetzt mit etwas ganz anderem zu kämpfen. Mit etwas, wo wir, glaube ich, auch alle immer mal wieder zu tun haben. Anfechtungen und Verführungen aller Art prasseln auf jeden von uns täglich ein. Viele Versuchungen, wie hier Josef, wie hier bei Josef, spielen sich auch auf dem Gebiet der Sexualität ab. Wir werden mit Pornografie, zweideutigen Angeboten an jede Ecke konfrontiert, wobei insbesondere das Internet eine gefährliche Rolle spielt. So wie bei Potiphas Frau nach Josef griff, so greifen die Versuchungen in verschiedenen Variationen auch nach unserem Leben. Die entscheidende Frage ist nun, wie reagieren wir? Reißen wir uns so wie Josef los? Leider testen manche vielmehr aus, wie weit sie noch gehen können und spielen mit dem Feuer. Andere machen sich erst gar keine Gedanken, sondern ignorieren die Gebote Gottes komplett und gehen ihren eigenen Weg der Sünde und Rebellion. Sei Gott treu und lebe rein und heilig, vertraue auf Gott. 1. Korinther 16, Vers 18 heißt es: Fliehe der Unzucht. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Aber wer Unzucht treibt, der sündigt am eigenen Leib. Ich finde diesen Part so stark und wichtig. Sowohl in 1. Mose, Josef floh aus dem Haus. Und hier im Korinther heißt es, fliehe der Unzucht, fliehe der Sünde. Wie oft gucken wir eher, wie dicht, was ist erlaubt? Ich weiß, das ist verboten. Ist das vielleicht noch erlaubt? Ist das noch erlaubt? Ist das noch erlaubt? Und da hat sich ein bildliches Beispiel von André Meyer bei mir sehr festgebrannt. Das habe ich schon im Hauskreis 10-mal, oder keine Ahnung, ich gehe schon auf den Keks damit, aber das hat sich bei mir sehr festgebrannt. Es ist auch vielleicht ein bisschen doll, aber es ist ein sehr anschauliches Bild. Und er hat gesagt, dass die Sünde ist wie ein Kettensägenmörder, also wie so aus einem Horrorfilm. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu diesem Kettensägenmörder zu gehen und so Schritt für Schritt, okay, wie weit kann ich noch ran? Noch rennt er nicht, ich kann noch dichter ran. Das würde keiner machen. Niemand. Jeder würde sagen, oh, und weg. Und genauso sollen wir uns der Sünde gegenüber verhalten. Wir sollen nicht sagen, okay, also das ist bestimmt noch erlaubt, oder? Das ist noch erlaubt? Das vielleicht auch noch? Nein, wir sollen weglaufen, so wie Josef es getan hat und wie es im Korinther heißt. Fliehe der Sünde. Zweiter Punkt. Gott wirkt inmitten des Leides. In den Versen 13 bis 19 lesen wir, wie die Frau Potiphas Josef zu Unrecht beschuldigt. Er hätte versucht, sich an ihr zu vergehen und wurde zur Strafe ins Gefängnis geworfen. Josef machte alles richtig, war treu und gehorsam Gott und seinem weltlichen Herrn gegenüber und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Dennoch landete er für etwas, was er nicht getan hatte, im Gefängnis. Kannst du dir vorstellen, wie er sich gefühlt haben muss? Hast du schon mal selbst erlebt? Du hast alles richtig gemacht, aber fühlst dich so, als würdest du bestraft werden. Als hätte Gott dich verlassen. Und so ging es auch mir vor ziemlich genau 2 Jahren. 2023 waren wir schon mal hier in Kroatien und die Zeit war für mich relativ schwer. Kurz vor der Freizeit ging es meinem Onkel, dem ich sehr, sehr nahe stand und den ich während meiner Schulzeit, jede Ferien haben wir ihn besucht und also ich stand ihm wirklich sehr nahe. Ihm ging es sehr, sehr schlecht und er war im Krankenhaus und vom Krankenhaus haben wir dann einen Anruf bekommen, dass sie ihn ins künstliche Koma gelegt haben und sie uns geraten haben, ihn bald nochmal zu besuchen und zu verabschieden, denn sie hatten nicht große Hoffnungen, es drohte multiples Organversagen und es sah wirklich sehr, sehr schwierig aus. Dann, einige Zeit später, 5 Wochen vor der Freizeit, Jojo, meine Freundin damals, macht Schluss mit mir. Und ich dachte, das ist doch nicht fair. Meine nichtchristlichen Freunde haben es doch vermeintlich so viel einfacher. da habe ich eine tolle Frau gefunden, nach langen, langen, langen Warten. Und dann ist es plötzlich wieder aus. Dann 2 Wochen vor der Freizeit stirbt mein Vater an Krebs, der erst wenige Monate vorher entdeckt und diagnostiziert worden ist. Am 3. Tag der Freizeit, auf der Freizeit, schickt mir meine Schwester eine Sprachnachricht und sagt, dass es meiner Mom sehr, sehr schlecht geht und dass sie jetzt ins Krankenhaus musste und dass es auch recht ernst ist. Wie ein Kartenhaus ist alles zusammengebrochen, was mir Sicherheit gab. Und alles war auf einmal weg. Alles? Nein, zum Glück nicht alles. Gott war da und ich musste mich an die Geschichte von Josef erinnern. Dass er auf Gott vertraute und dass Gott ihn durchgetragen hat. Gott hat mir außerdem tolle Freunde an die Seite gestellt, die mich immer wieder ermutigt haben, auf Gott zu vertrauen und den ganzen Schmerz bei ihm abzulegen. Was ich auch immer wieder getan habe. Und immer wieder haben diese Freunde, wenn die gesehen haben, dass es mir nicht gut ging, haben mich beiseite genommen. Wir haben irgendwo einen Berg hochgegangen, irgendwo und noch da in die Ecke gegangen und wir haben uns zusammengesetzt, haben uns unterhalten, haben zusammen gebetet. Und ja, der Schmerz war nicht weg, aber ich habe ihn immer wieder neu bei Gott abgelegt. Und Gott hat es geschenkt, dass ich glauben durfte und Gewissheit haben durfte, dass Gott alles in der Hand hat und er es richtig macht, egal wie es ausgeht. Ich brauchte, wie gesagt, viele Gebetsspaziergänge oder auch, wenn es besonders schlimm war, Läufe bzw. Sprints, um ja, immer wieder neu die Sachen bei Gott abzugeben und immer wieder neu auch auf die Geschichte von Josef zu gucken und zu sagen, okay, ich verstehe alles nicht, was gerade passiert, das ist einfach alles zu viel. Aber wenn Gott Josef gebraucht hat und er muss sich so fürchterlich gefühlt haben und es hat es nicht verstanden, wenn er das bei Josef machen kann, dann kann er es auch bei mir machen. Und dann hat das auch bei mir einen Sinn, einen Zweck oder ja, es ist nicht random, es ist nicht Zufall, sondern Gott hat einen Plan damit, auch mit meinem Leid. Und immer wieder, wenn es mir besonders schlecht ging, bin ich damit zu Gott gegangen und habe einen so tiefen Frieden verspürt, wie er nur von Gott kommen kann. Einen so viel tieferen und stärkeren Frieden, als ich ihn jemals zuvor oder je danach gespürt habe. Zwischenzeitlich dachte ich auch kurz, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ist alles gerade schlimm und irgendwie bin ich ruhig und friedlich. Aber dann ja, wusste ich, woher der Frieden kam. Das war nicht meine, das war nicht mein Werk, das war nicht mein Vollbringen. Das war Gott, der mir diesen Frieden geschenkt hat und ich vertrauen durfte, dass Gott mein Leben in seiner Hand hat und dass er das gut macht. Und ich muss das nicht verstehen, aber Gott macht das richtig. Wir wissen, dass Gott seine Kinder nicht verlässt. Er sagt in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Diese Zusage gilt für jeden, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter annimmt und glaubt, dass Jesus Christus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist. Das bedeutet nicht, dass Gott uns mit weltlichen Gütern oder Machtpositionen bedenkt, so wie bei Josef, dass er zum Obersten nach dem Pharao gesetzt worden ist. In meiner Zeit vor 2 Jahren hieß es, mein Onkel wachte nochmal aus dem Koma auf, obwohl die Ärzte ihn schon abgeschrieben hatten. Und ging es dann eine Zeit lang besser, so viel besser, dass er sich mit vielen Sachen noch beschäftigen konnte und er hat dann kurz bevor er dann gestorben ist, noch sein Leben Jesus gegeben. Und ich weiß nicht, was das für ein Gebetsanliegen von meiner Mom war. Die hat, keine Ahnung, 40, 50 Jahre für ihren Bruder gebetet. Und kurz vor seinem Tod hat er sein Leben noch Jesus gegeben. Mein Papa ist zwar nach wie vor gestorben, Aber wir konnten großen Trost darin finden, dass wir wussten, dass er jetzt bei Gott ist und dass es ihm gut geht. Und die Aussage, bei Gott wird es keinen Schmerz und keine Trauer mehr geben, das war auch ein sehr großer Punkt, der uns einfach sehr viel Frieden gegeben hat. Meine Mom hat sich erholt und hat seitdem keine größeren gesundheitlichen Probleme mehr gehabt. Und Jojo? Ja. Er ist da, er verlässt uns nicht. Und auch Josef hat er nicht verlassen. Wir lesen weiter, 1. Mose 39, 21 bis 22. Aber der Herr, nachdem er zu Unrecht beschuldigt worden ist und ins Gefängnis geworfen worden ist, aber der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesonnen war. Josef wurde bald darauf von ihm zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Er vertraute seinem Gott und wusste, dass er ohne Gott nichts ist. Und er alle Segnungen auch hier nur seinem Herrn zu verdanken hat. Insbesondere, als er ihn dann als Traumdeuter gebrauchte. Gott kann deine hoffnungslose Situation auf den Kopf stellen. Er kann dich zu einem Licht in der tiefsten Finsternis werden lassen und die Herzen von Menschen dir zuwenden, sodass sich alles ändert. Auch wenn man glaubt, im tiefsten Kerker am Nullpunkt des Lebens angekommen zu sein, keine Hoffnung mehr zu haben und vielleicht sogar Gedanken zu haben, mit dem Leben Schluss zu machen. Gib nie, nie, niemals auf. Gottes Liebe und Gnade ist bei dir und trägt dich durch. Dritter Punkt. Gottes Plan ist größer als unser Horizont. Durch die Hilfe Gottes deutete Josef die Träume von Mitarbeitern des Pharaos und schließlich vom Pharao selbst und erlebte, wie Gott dies benutzte, um ihn nicht nur aus dem Gefängnis zu holen, sondern um ihn wieder zu erhöhen, mit 30 Jahren zum Visier von Ägypten zu machen. Die Bibel sagt, 1. Mose 41, 38 bis 41, und der Pharao sprach zu seinen Großen, wie können wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist wie in diesem? Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dieses alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über meinem Haus sein und dein Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. 13 Jahre zuvor kam er als Sklave nach Ägypten. Nun wurde Josef nach dem Pharao zum mächtigsten Mann in ganz Ägypten. Unter seiner weisen Führung, aufgrund seines Geschicks, auch in einer Zeit der Krise und Hungersnot, ging es Ägypten gut. Gott hatte durch Träume auf 7 gute und 7 schlechte Jahre hingewiesen. Wobei Josef die fetten Jahre genutzt hatte, um große Vorratsspeicher anzulegen, die jetzt nicht nur den Ägyptern, sondern auch den angrenzenden Völkern zum Segen wurde. Wie kam Josef zu dieser Stellung? Weil Gott es wollte. Ja, Josef hatte wirklich schwere Zeiten und Rückschläge erlebt. Aber Gott hatte immer das letzte Wort. Unser Leben wird von Höhen und Tiefen, von Siegen und Niederlagen bestimmt. Wie gehen wir damit um? Lassen wir uns von den Umständen regieren? Josef ist ein Beispiel dafür, dass das nicht so sein soll und man sehr wohl, egal welche Umstände, für Gott leben und sich zu seinem Glauben bekennen kann. Aber was ist letztendlich das Geheimnis seines Glaubens? Josef wusste, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seine Schritte. Sprüche 16, Vers 9. Und des Königs Herz in der Hand des und des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er es will. Sprüche 21, Vers 11. Nun geht's weiter. Hungersnot ist ausgebrochen und in vielen Ländern herrscht Elend, Leid und Hunger. Viele Menschen sterben außer Ägypten. Da ist aufgrund der großen Getreidevorräte, die Josef hat anlegen lassen, soweit alles in Ordnung. Schließlich kamen nun die Brüder von Josef nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Er gab sich aber nicht zu erkennen, sondern forderte sie zunächst hinaus, indem er sie auf die verschiedensten Weisen prüfte. Dann aber nach einer zweiten Reise, als sie seine Aufforderung auch den jüngsten Bruder Benjamin mitbrachten, gab er sich schließlich unter Tränen zu erkennen. Das muss für die Brüder ein Schrecken gewesen sein. Der Bruder, den sie töten wollten und dann als Sklaven verkauft haben, steht jetzt vor ihnen und hat ihr Leben und das Leben ihrer Familien in der Hand. Doch was tat Josef? Er sprach zu seinen Brüdern, 1. Mose 45, 3 bis 5, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott euch vorhergesandt. Da ist kein Wort der Anklage, keine Vorhaltung, sondern vielmehr ein Dank und Lob zu Gott, dass dieser alles weise und bis ins kleinste Detail geplant hat, damit seine Familie nun versorgt werden kann. Er glaubte fest an die Allmacht und Souveränität Gottes in seinem Leben. Er hatte einen Blick für sich selbst entwickelt und erkannt, dass er nicht von Menschen bestimmt wird, sondern dass Gott die Kontrolle in seinem Leben hat. Von ganz oben wurde alles gesteuert, sodass Josef von Kanaan nach Ägypten an den Hof des Pharaos gebracht wurde. Klar, Menschen denken sich manchmal üble Sachen aus und versuchen, Gottes Willen zu untergraben. Aber wir können uns echt sicher sein, dass Gott immer ins Ziel kommt. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Römer 8, 38 und 39. Gott gedachte es vielmehr gut mit Josef, während es die Menschen böse gedachten. Gerade auch die Geschichte von Josef führt uns die großartigen Pläne Gottes vor Augen. Das heißt, Gott hat seine eigenen Ziele und Wege, egal ob die Absichten der Menschen gut oder schlecht sind. Gott führt alles zu dem Ziel, wie er es sich vorgenommen hat. Vierter und letzter Punkt. Wir entscheiden Vertrauen oder Bitterkeit. Wenn Leid in unser Leben kommt, stehen wir vor einer Entscheidung. Vertraue ich Gott oder ziehe ich mich zurück? Josef hätte bitter werden können. Er hätte sagen können, wenn das Gottes Plan ist, will ich nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber er tat das Gegenteil. Er blieb offen für Gottes Handeln, ließ sich verändern und am Ende war er ein Retter für seine Familie. Und was ist mit dir? Auch du wurdest vielleicht enttäuscht von Menschen, Situationen und vielleicht auch von dir selbst. Du hast Schuld auf dich geladen, bist gefallen, hast versagt. Aber genau dafür ist Jesus gekommen. So wie Josef seine Brüder nicht verstoßen hat, sondern ihn vergeben hat, so vergibt auch Jesus dir. Das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Ich würde noch einmal zum Abschluss beten. Herr, du kennst unsere Vergangenheit. Du kennst unsere Verletzungen. Du kennst unsere Fehler. Ich danke dir, dass du trotzdem einen guten Plan mit unserem Leben hast. Hilf uns, dir zu vertrauen, auch in schwierigen Zeiten. Hilf uns, dass wir dir immer neu unser Herz geben können. Dass wir sagen können, ich gebe dir mein Herz, meine Vergangenheit, meine Zukunft. Herr, lass uns ein Teil deines Rettungsplans werden, zum Segen für andere. Amen.
Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Arche-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute noch durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest. Weitere Beiträge von uns findest du auch auf unseren Social-Media-Kanälen und auf archejugend.de. Bis zum nächsten Mal. Be blessed.